Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Vor allen Dingen grüße ich alle, die back in the nest sind. Ich habe einige gesehen, die mal hier geboren sind und aufgewachsen und heute ihre Eltern besuchen. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben sogar Gäste aus Schottland, habe ich gesehen. Auch herzlich willkommen und schön, dass ihr hier seid. Ostern, ich habe euch ein Video mitgebracht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich bitte mal die Technik, dass ihr das mal zeigt, ist von so einem Radiosender. Ein bisschen lauter machen, ja?
Hallihallo zu den FFH-TV Top 10. Lachen ist gesund, oder? Die lustigsten Lacher. Platz 10. Platz 9. Platz 8. Platz 7. Platz 6. Platz 5. Platz 4. Platz 3. Platz 2. Platz 1. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt FFH TV Top 10.
York, ich bin froh, dass ich so nicht lache, sondern ein bisschen anders. Passt so ein Video zu Ostern? Manche Lacher waren ja wirklich goldig, besonders die von den Babys. Und das Thema ist ja vergolde dein Ostern, goldene Ostern. Und Ostern ist ja ein fröhliches Fest. Alle sind irgendwie viel besser drauf als noch im Januar oder im Februar. Die Grippewelle ebbt ab. Man kriecht wieder aus dem Bett und kann in den Gottesdienst gehen. Das Wetter wird besser. Man kann wieder nach draußen. Der Frühling kommt. Die Blumen blühen. Hasen fallen übereinander her. Es ist einfach Bombenstimmung, auch in der Natur. Überall Schokoladeneier. Und heute feiern wir goldene Ostern. Ein fröhliches Fest. Ein Fest zum Lachen, tatsächlich. Vor allen Dingen, um über den Tod zu lachen. Über den Tod lachen. Das sogenannte Osterlachen war fast 500 Jahre lang kirchliche Praxis in der Kirchengeschichte. Ich habe mal einen Ausdruck mitgebracht hier aus Wikipedia. Osterlachen, lateinisch, ich bin kein Lateiner, risus pachalis, auch Ostergelächter, bezeichnet den Brauch, in der Predigt an Ostern die Gottesdienstgemeinde zum Lachen zu bringen. Zu diesem Brauch gehörte es, in der Osterpredigt eine Geschichte zu erzählen, die die Gemeinde zum Lachen brachte. Der Grundgedanke des Osterlachens war, die Osterfreude zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig symbolisiert das Osterlachen die Überlegenheit und den Sieg über den Tod, der sich an Christus verschluckt hat und der Lächerlichkeit preisgegeben ist. Das Osterlachen war auch eine lustige Art, ein wenig Kritik an der weltlichen oder kirchlichen Obrigkeit zu üben. Ich habe gedacht, das ist ja ein cooler Brauch, vielleicht sollten wir den wieder einführen in unserer Gemeinde. Ich schicke euch ja ab und zu schon mal einen Witz in dem E-Mail und ich habe auch einen guten Witz gleich. Ich finde den zumindest gut, mal gucken, wie ihr den findet. Aber irgendwo wurde dieser Brauch dann abgeschafft. Im 19. Jahrhundert ist er verflacht und seitdem erzählt man sich nur noch, dass es das Osterlachen gab. Ostern, freudig, lustig. Auf der anderen Seite blicken wir auch heute, auch an Ostern, auch gerade letzte Woche und die letzten zwei Wochen in die Fratze des Todes. Ist klar, wir haben Karfreitag gefeiert. Das war einer der dunkelsten Stunden für Jesus, am Kreuz gemartert. wenn uns das noch präsent ist, dann wissen wir, dann leiden wir mit und sehen, wie Jesus für uns geleidet hat. Wir blicken aber auch in diese Welt. Wir sehen den Anschlag in Kenia, wo gezielt Christen massakriert wurden. Wir blicken fassungslos auf diese unfassbare Flugzeugkatastrophe, wo ein Mensch, der offensichtlich den Tod gesucht hat, der sich töten wollte, einfach 149 andere völlig unschuldige, am Leben freudige Menschen mitgerissen hat und können es nicht fassen, wie sowas passieren kann. Unfassbares Leid für die Angehörigen und Freunde, die der Tod verursacht. Kann man da über den Tod lachen? Auch im persönlichen Umfeld haben wir dieses Jahr schon Freunde verloren, Verwandte verloren, Leute, die wir kennen, Gemeindemitglieder verloren, die sind gestorben. Wir kennen todkranke Menschen, junge und alte. Wir erleben an unserem eigenen Körper, je älter wir werden, den Verfall. Und wir wissen, irgendwann müssen auch wir sterben. Ostern hin oder her. So golden kann es gar nicht werden, um diese schrecklichen Ereignisse zu verdrängen. Wie konnten da Christen über 500 Jahre lang im Gottesdienst den Tod auslachen, habe ich mich gefragt. Den Tod vielleicht lächerlich machen. Ist das nicht pietätslos angesichts dessen, was wir erleben? Und natürlich ist es ja auch ein kulturelles Empfinden, ob sich sowas gehört oder nicht. Der Tod ist ja, auch wenn wir sagen, der Tod ist überwunden, ist er ja immer noch eine reale Bedrohung. Und das Leid, was der Tod verursacht, ist ja real. Es ist ja da. Wir leiden ja. Und die Form, wie sich der Tod ereignet, ist brutal und nicht lächerlich. Er ist real und schmerzhaft. Und ich glaube, gerade deswegen brauchen wir dieses Fest. Weil Leid und Tod zu unserer Realität gehört, weil wir das in unserem eigenen Umfeld sehen, brauchen wir so ein Fest wie Ostern. Wir brauchen die gute Nachricht, dass der Tod überwunden wurde von einem Gott, von unserem Gott, weil Gott es kann, von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Jesus macht deutlich, Ostern, dieses Fest macht deutlich, es ist eben noch nicht das letzte Wort gesprochen, was den Tod und was das Leid angeht. Sondern Ostern macht deutlich, eines Tages wird der König kommen und sein Friedensreich ausbrechen und den Tod und den Leid abschaffen. Und er hat das schon einmal bewiesen bei seiner Auferstehung. Der Tod ist schon überwunden worden durch unseren Gott, durch unseren Herrn, der es kann, durch Jesus Christus. Und deswegen feiern wir heute Ostern. Und Christen wissen, wir haben eben nicht nur den Tod vor Augen, das Leid, was sich über die Medien uns bietet, der Tod, der sich in unserem eigenen Umfeld ereignet, der Verfall, der sich an unserem eigenen Körper abzeichnet, sondern wir haben nicht nur Karfreitag im Blick, sondern wir haben auch die Auferstehung im Blick, die Wiederkunft Jesu, die Neugeburt, die Auferstehung aus einer neuen, mit einer neuen DNA, in einem neuen Körper. Gott spricht, die Bibel spricht davon, dass wir einen neuen Körper bekommen. Ich habe mich gefragt, wie stelle ich mir das vor, wie sehe ich dann aus? Ja? Und was ist mit dem Baby, wie sieht das dann aus? Jesus wurde ja offensichtlich erkannt. Meine These ist, die ist nicht biblisch abgesichert, aber meine These ist, dass Gott uns einen neuen Körper schenkt, in der DNA ohne Sünde, ohne Fehler, in der perfekten Schönheit. Was weiß ich, vielleicht sind wir alle 25 und so schön wie nie. Ja? In unserer DNA ist das ja drin. Das ist meine These. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Antwort auf das Leid. Es geht eben nicht nur das Leid. Und deswegen kann wahrscheinlich Paulus auch Folgendes schreiben. Er greift den Tod verbal an. Er macht ihn lächerlich. Er provoziert ihn. Er fordert ihn heraus. In 1. Korinther 15, Vers 53. Da schreibt er an die Gemeinde, unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist, muss in einen unvergänglichen Körper verwandelt werden, über den der Tod keine Macht mehr hat. Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit überkleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann wird das Prophetenwort wahr. Und jetzt kommt der Angriff. Der Tod ist vernichtet. Was eine These. Der Sieg ist vollkommen. Tod. Wo ist dein Sieg? Ja, Tod, wo ist deine Macht? Oder Luther hat übersetzt, Tod, wo ist dein Stachel? Ein verbaler Angriff auf den Tod, weil Paulus weiß, es gibt eben nicht nur Karfreitag, sondern es gibt Ostern. Es gibt Auferstehung. Es gibt die Möglichkeit, den Tod auszulachen. Und genau sowas Ähnliches, so ein Widerspruch zwischen Erlebten, zwischen dem schon oder dem noch nicht, dem Leben auf der Erde und dem, es wird einmal sein, ja, in Ewigkeit. Diesen Widerspruch erleben die zwei Frauen, die zum Grab gehen, Ostern. Uns wird berichtet, als der Sabbat vorüber war und der Sonntag angebrochen war, kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, zwei Frauen gehen sonntags früh zum Grab, erschrocken finden sie, statt Friedhofsluft ein helles Licht, weil Jesus auferstanden ist. Und so weiter, die Platte am Grab ist weggerollt, die Gruft ist leer, der Leichnam vor, zwei Römer schauen sich ratlos an, wer außer Gott durchbricht den Tod. Dieses Lied wurde Mitte der 90er Jahren in vielen christlichen Jugendgruppen gesungen. Es stand nämlich in den Wiedenester Jugendliederbüchern 1987 und 1993. Und deswegen hat man in den Jugendgruppen damals dieses Lied gesungen. Es hat sich aber, glaube ich, nicht für den Gottesdienst durchgesetzt. Da wird das so deutlich. Zwei Frauen gehen zum Grab. Es können auch mehr gewesen sein. Die Evangelien machen unterschiedliche Angaben und erleben ein krasses Wunder. Zwei Römer schauen sich ratlos an oder fliehen oder liegen in der Ecke. Und diese beiden Marias, die da hingehen, sind erstmal voll geschockt. Voll geschockt. Am Donnerstag wurde Jesus nach dem Abendmahl verhaftet. Die Jünger sind geflohen. Der enge Kern ist abgehauen. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Am Freitag dann falsches Gerichtsurteil, beziehungsweise überhaupt kein Urteil. Justizmissbrauch von Pilatus. Dornenkrone, Weg nach Golgatha, Kreuzigung, Tod. Jesus gestorben, der Messias ist tot, der Hoffnungsträger ist tot, derjenige, mit dem das Reich Gottes anbrechen sollte, der sogar gesagt hat, mit mir bricht das Reich Gottes an, tot, aus, Ende, aus die Maus. Und heute am Sonntag, drei Tage später, zwei Nächte später, gehen sie zum Grab und stehen vor einem offenen, leeren Grab. Was auffällig ist, ist, dass es nur Frauen sind und nicht Männer. Die Frauen sind die Zeugen der Auferstehung. Warum? Dazu jetzt der Witz, der vielleicht nicht jedem gefällt. Der Religionslehrer ist bei der Auferstehung angelangt und fragt, wer kann mir sagen, warum Jesus nach der Auferstehung zuerst den Frauen erschien und nicht den Männern? Der kleine Paul meldet sich. Das ist doch klar, damit die Nachricht schnellstens bekannt würde.
Oh Mann, na, also sorry, ja, also ich fand den gut, ja.
Könnte sein, dass das deswegen so war, aber ich will keine Frauen, bösen Frauenwitze machen, überhaupt nicht, sondern das ist positiv gemeint in dem Fall, denn auffällig ist das hier schon, das ist auffällig, jeder damalige Leser hat gestutzt und hat gesagt, hä, wo sind denn die Männer, warum? Weil die Frau in der damaligen Kultur überhaupt keine Stellung hatte. Wenn du als Frau damals eine Zeugenaussage vor Gericht gemacht hast, dann hat man da erstmal zwei Minusse vorgemacht. Bist ja eine Frau. Ja? Zeugenaussagen von Frauen galten nicht viel. Und ausgerechnet Gott ist das egal. Der sagt, in Christus ist weder Mann noch Frau. Das ist christliches Gender Mainstreaming. Ohne die Geschlechterrollen zu vermischen. In Christus ist weder Mann noch Frau. Ein Ausleger spricht von der Gleichbegnadung aller Menschen und Gott macht das hier deutlich, indem er sich zuerst Frauen offenbart und sagt, ihr habt's gesehen, ihr seid meine Zeugen. Hier sind zwei Menschen, die suchen Jesus, sie ehren Jesus, sie erweisen ihm Respekt. Man konnte Jesus nicht einbalsamieren, der jüdische Sabbat stand an, das gehörte aber zu einer guten Beerdigung. Wir haben ja auch Bestatter in unserer Gemeinde, die wissen das vielleicht besser, dass man Tote einbalsamierte damals. Und das ging aber nicht, weil der Sabbat anfing und da durfte man keine Arbeit tun. Und der Sabbat war jetzt rum und deswegen gingen die Frauen zum Grab und wollten das nachholen. Sie wollten ihm Respekt erweisen, obwohl er ja ein Verbrecher war, der am Kreuz gekreuzigt war, in den Augen der Gesellschaft. Das war ihnen egal, weil sie Jesus liebten. Sie gehen dahin um Jesus Respekt zu erweisen. Sie suchen Jesus auf. Warum bist du heute Morgen hier? Die Frauen sind um 5 Uhr zum Grab gegangen. Stell dir vor, der Gottesdienst wäre um 5 Uhr. Wärst du hier? Oder denkst du, wow, endlich fehlen Gottesdienste, 10.30 Uhr. Ja, für andere natürlich der Schock, die in den zweiten Gottesdienst gehen. Ja, die sind hier. Warum bist du hier? Das ist ja wirklich eine Frage. Bist du hier, um einen Ostergottesdienst zu erleben, zum Beispiel den 342. in deinem Leben? Oder den ersten? Oder den dritten? Oder bist du heute Morgen hier, weil du Jesus Christus suchst? Den Auferstandenen suchst? Ohne das Bedürfnis, das Verlangen, Jesus zu begegnen? Wirst du heute Morgen einen schönen Gottesdienst erleben? Da bin ich mir sicher. Ja, mit lustigen Videos und moderner Musik. Aber du hast keine Berührung, kein Touch, kein Feeling, keine Erfahrung mit Jesus gemacht, weil du ihn nicht gesucht hast. Und deswegen frage ich dich, darauf kannst du dich ja jederzeit einlassen, Jesus zu suchen und zu sagen, ich will diesen Jesus, diesen auferstandenen Herrn kennenlernen, derjenige, der den Tod besiegt hat. Willst du dich überraschen lassen davon, dass es möglich ist, aufzustehen? Aufzuerstehen, dass eine Person auferstanden ist, die es dir möglich macht, auch später zu sagen, Tod, wo ist eigentlich dein Stachel, wo ist eigentlich deine Waffe, wo ist eigentlich dein Sieg? Das ist heute Morgen möglich. Du kannst dich heute Morgen für Jesus entscheiden, ihm nachzufolgen. Die Marias wollen das Begräbnis von Jesus jetzt etwas vergolden. Sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen. Und deswegen gehen sie am ersten Tag der Woche zum Grab und sehen ein offenes Grab. Deswegen feiern wir Christen auch den Sonntag und nicht den Sabbat, weil am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, ist Jesus auferstanden. Es ist der Tag der Auferstehung, des Lebens, der Hoffnung, der Vision, des Sieges. Da bebte plötzlich die Erde, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, rollte den Stein weg und setzte sich drauf. Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden, so wie er es angekündigt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen. Was hier beschrieben wird, ist eine Machtdemonstration Gottes. Die Auferstehung ereignet sich offensichtlich, während die Frauen unterwegs sind zum Grab. Es gibt ein Erdbeben. Während dieses Erdbebens erscheint ein Engel. Die Wachen fallen in Ohnmacht. Der Engel rollt den Stein weg und Achtung, jetzt kommt göttlicher Humor und Ironie und setzt sich drauf. Ja, der baut den Grabstein mal eben zum Stuhl um. Ein Ausleger, Eduard Schweitzer, schreibt, selbst durch diese Verse hindurch dröhnt nämlich noch etwas vom Lachen Gottes, der durch verbarrikadierte, versiegelte und militärisch bewachte Gräber hindurchbricht über die ganze Unternehmung und Manipulation der Menschen. Das ist Ironie. Der setzt sich da auf den Stein. Mal im Steinweg draufgesetzt. Wo ist das Problem? Ja? Gott kann. Seine Machtdemonstration. Die Auferstehung ist eine Machtdemonstration des Schöpfers. Und Jesus wird später in diesem Kapitel sagen, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Und Ostern sehen wir diese Power und diese Vollmacht, die Gott gebührt. Diesen ehrfurchtsgebietenden Gott. Ehrfurcht bleibt, haben wir eben gesungen. Ehrfurcht vor Gott, der das kann. Unser Gott kann. Ostern, das ist nicht der süße Jesus, der aus dem Ei gepellt kommt. Der aus dem Ei geschlüpft kommt. Heiligabend lag er ja noch im Krippelein mit den nackten Babypo-Engeln. Und jetzt ist er mit dem Häschen durch den Garten gehoppelt. Immerhin kommt Heiligabend Jesus noch vor. Das ist ja Ostern gar nicht mehr der Fall. Da gibt's ja gar keinen Jesus mehr. Da gibt's ja nur noch Eier und Hasen und Lila. Aber an Ostern geht es nicht um Hasen und Eier. An Ostern geht es um Sieg, um Auferstehung, um Überwindung des Todes, um Macht, um Vollmacht. Der Auferstandene ist nicht süß. Er hat Vollmacht. Auch über das Leben seiner Nachfolger. Der Pastor John Piper, der führt das zu einer Predigt folgendermaßen aus. Er sagt, diese Macht, die Gott hier demonstriert, indem er einfach den Stein wegrollt und sich draufsetzt, diese Vollmacht, die hat Jesus auch und die möchte, die beansprucht Jesus auch über das Leben seiner Nachfolger. Diese Vollmacht beansprucht Jesus auch über mich. Er möchte mich mit Haut und Haaren, mit meinem ganzen Leben. Er sagt, diese Vollmacht, die soll sich über dein Sexleben erstrecken, über mein Sexleben. Da Jesus regiert in diesem Bereich. Er sagt, diese Vollmacht soll sich in deiner Karriereplanung erstrecken. Diese Vollmacht, die dort demonstriert wird, die soll am Montag stattfinden, während du Geschäfte abwickelst. Während du Geschäfte machst, während du kaufst und verkaufst, da soll diese Vollmacht des Auferstandenen sich in deinem Leben verwirklichen. Sie soll stattfinden, wenn du als Nachbar in deiner Nachbarschaft unterwegs bist. Wenn du deine Kinder erziehst, soll sich diese Vollmacht des Auferstandenen in deinem Leben auswirken. In deinen Gedanken. Weil Jesus auch Ehre gebührt. Ehrfurcht bleibt. Gottes Liebe hält uns fest, unsere Angst vergeht. Das ist das Interessante an dem Lied, was wir eben gesungen haben. Wenn unsere Angst vergeht und nur noch Ehrfurcht bleibt. Es geht nicht darum, vor Gott Angst zu haben, sondern ehrfurchtig vor ihm zu leben und auch seine Macht, seine Vollmacht in unserem Leben als Nachfolger anzuerkennen. Und genau diese Machtdemonstration werden wir noch einmal erleben, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt. Paulus beschreibt das im 2. Thessalonicher Brief. Da gibt er eine Vision über das, was geschehen wird, was einmal sein wird. Er schreibt, das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, der Auferstandene, vom Himmel kommt und alle ihn sehen werden. Er kommt mit den Engeln, wie bei seiner Auferstehung, die seine Befehle vollstrecken und in loderndem Feuer, um Vergeltung zu üben an allen, die Gott nicht ehren und die gute Nachricht von Jesus, unserem Herrn, nicht gehorsam annehmen. Als Strafe verhängt der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit ewiges Verderben über sie. Das geschieht an dem Tag, an dem er kommt, um von allen, die ihm gehören, von allen, die zum Glauben an ihn gekommen sind, geehrt und umjubelt zu werden. Auch von euch. Denn ihr habt ja der Botschaft geglaubt, die wir euch gebracht haben. Wir sehen hier beides, diese Angst vor einem Gott, der wiederkommt, der mit Macht kommt, der den Tod besiegt und gleichzeitig die Freude, den Jubel von den Leuten, die ihm nachfolgen, die glauben, dass er ist, dass er kann. Paulus schreibt diesen Text nicht, damit Menschen Angst haben, sondern er macht deutlich, wie mächtig Gott ist, wie ehrfurchtsvoll ist. Aber es geht um Ehrfurcht ohne Angst. Es ist ja interessant, man kann an Gott glauben, an Gottes Fähigkeiten, aber trotzdem Gott nicht lieben. Das Verrückte ist ja, dass die Gegner von Jesus, die Pharisäer und die Schriftgelehrten gesagt haben, ey Jungs, wir müssen das Grab bewachen. Der hat doch gesagt, in 3 Tagen steht der wieder auf. Die bestellen Wachen, die drücken da ein Siegel auf den Stein, ich weiß nicht wie, weil die glauben, dass Gott kann. Während die Nachfolger von Jesus, ja, das alle nicht glauben, die scheinen das vergessen zu haben, die glauben das alle nicht. Die glauben das alle nicht. Aber der Glaube der Pharisäer und der Schriftgelehrten, das war nur pure Angst. Das war nur Angst. Da war keine Liebe drin. Und das ist nicht der Glaube an unserem Gott. Den Glauben, den wir haben, wir glauben an einen liebenden Gott, der uns entgegenkommt, der für uns den Tod überwindet. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Und gleichzeitig bleibt aber Ehrfurcht. Was die Marias hier erleben, ist ja auch total crazy. Ein Ausleger hat gesagt, Tote sind normalerweise immer anzutreffen. Tote sind normalerweise immer anzutreffen. Vor allen Dingen dann, wenn so ein Grab bewacht ist. Sie suchen Jesus. Das muss man auch erstmal wollen. Und damit bin ich wieder bei der Frage, ne? Warum bist du hier? Suchst du Jesus? Suchst du Jesus, den Auferstandenen? Wo suchst du das Leben?
Wo suchst du das Leben? Was ist deine Antwort auf die Frage, was nach dem Tod ist? Was ist deine Antwort, wie das Leid überwunden wird? Was ist deine Antwort? Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Antworten. Die Antwort von uns als Christen ist, Jesus ist die Antwort. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich glaube das. Ich glaube, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Und weil ich an Jesus glaube, werde ich auch auferstehen. Deswegen bin ich auch schon als Teenager in das Taufbecken gestiegen. Nicht in das hier, sondern in meine Heimatgemeinde. Weil ich dort gestorben bin, symbolisch, und wieder auferstanden bin. Ich habe den Tod und die Auferstehung, das, was ich glaube, an meinem eigenen Leib erfahren. Symbolisiert in der Taufe, die wir bald wieder haben. Eine persönliche Begegnung mit Jesus, die wünsche ich dir heute Morgen. Und das ist das, was die beiden Marias jetzt erleben. Vers 8, erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen vom Grab weg. Sie gingen schnell zu den Jüngern, um ihnen die Botschaft des Engels zu überbringen. Da stand plötzlich Jesus selbst vor ihnen und sagte, seid gegrüßt. Die Frauen warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Habt keine Angst, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Hab keine Angst. Die Frauen entscheiden sich jetzt, Missionare zu werden. Die gute Nachricht, das Evangelium, gehen sie transportieren. Der Engel sagt, geht los, erzählt das und die Frauen machen das. Sie haben eine Mission, sie sind im Namen des Herrn unterwegs. Losgeschickt von Engeln. Und auf dem Weg dorthin treffen sie Jesus. Er grüßt sie ganz höflich und sie sind geflasht. Da ist er. Sie fallen nieder. Ehrfurcht, aber auch wieder Angst. Sie umfassen seine Füße, denn Jesu Körper, der zwar nicht mehr an die Naturgesetze gebunden war, ist aber ein echter Körper. So wird der Auferstehungskörper sein. Und was sagt Jesus wieder? Hey, habt keine Angst. Habt keine Angst. Auch wenn ich Macht über alles habe, habt keine Angst. Und dann sendet Jesus auch die Frauen wieder weiter und zu seinen Jüngern. Und das Interessante ist, Jesus benutzt hier nicht das Wort Jünger, sondern er benutzt das Wort Brüder. Er sagt, geh und sag meinen Brüdern, dass ich auferstanden bin. Er schickt die Schwestern zu den Brüdern. Das muss man sich mal überlegen. Der heruntergekommene Gott, der es schon gebracht hat, aus dem Himmel herabzusteigen, ihn sich in einer Krippe zu legen, um so den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, der noch niemals Abitur machte, sondern Handwerker wurde. Vielleicht mit Abitur, duales Studium, weiß ich nicht, ist ja egal. Ja, der uns auf Augenhöhe begegnet. Dieser Gott, der dann für uns am Kreuz stirbt und aufersteht und seine Macht demonstriert, setzt sich mit diesem Wort direkt nach seiner Auferstehung und sagt, wir sind eine Familie. So nah kann dir Gott kommen. Dein Bruder. Du bist seine Schwester. Du bist sein Bruder. Die Brüder und Schwester Jesu. Nicht Engel. Menschen. Das ist verrückt. Und dann denke ich mir, boah, ist echt der Hammer. Ich bin der Bruder von Jesus. Und was bin ich manchmal für ein treuloser Verwandter? Die Jünger, die haben Jesus im Stich gelassen, die sind abgehauen. Petrus hat rumgelogen. Jesus hält das alles aus. Der hält das alles aus. Er sucht sie sogar auf. Und vorher kündigt er sich nur an. Jungs, ja, eigentlich habt ihr verschissen. Ja, aber ich komme vorbei. Ja, liebe Family, ja, Blut ist dicker als Wasser. Sagt man ja auch, ne? Und ein Ausleger schreibt Folgendes. Und den finde ich total cool. Er sagt, wer diese Texte liest, der sieht unbegreifliche Treue Gottes. Wer lernen will, wie Gottes Treue unsere Untreue übertrifft, solange wir uns überhaupt noch ansprechen lassen, haben sie ja schon gar nicht mehr, der kann es hier studieren. Unbegreifliche Treue Gottes. Gott lässt sich auf die Ebene des Familienmitglieds runter. Und nicht, weil er das kann, sondern weil er das will. Und Gerhard Meyer, der das schreibt, verweist dann auf einen meiner Lieblingsverse in 2. Timotheus 2, Vers 13, wo steht, und doch bleibt er treu, auch wenn wir ihm untreu sind. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind, denn Gott kann sich selbst nicht untreu werden. Hier haben wir offensichtlich mit etwas zu tun, was Gott nicht kann. Das ist paradox. Hier gibt es etwas, was Gott nicht kann. Gott kann uns nicht untreu werden. Er hält uns die Treue und wir dürfen ehrfürchtig vor ihm leben und sterben. Und wir werden eines Tages auferstehen. Ich finde das so ein super Text. Ja? Fast wie so eine Weihnachtsgeschichte. Ja? Ganz locker. Bisschen Ironie da drin. Ne? Engel, pöpf, setzt sich drauf. Ja? Frauen, ja, die eigentlich nichts zu sagen hatten, werden von Gott mal eben als die Topzeugen ernannt. Ne? Die gehen los, voll motiviert, treffen Jesus, haben wieder Angst. Jesus sagt, hab keine Angst. Und dann sagt Jesus, los Leute, weiter. Sag meiner Familie Bescheid. Ja? So bin ich. Ihr habt keine Angst. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin euer Gott, ich bin einer von euch. Ich bin eure Familie. Und deswegen lautet unsere Botschaft an Ostern. Und die Botschaft dieser Predigt lautet, Auferstehung ist möglich. Gott kann Auferstehung. Unser Gott kann. Gott hat die Mauer des Todes weggesprengt. Oder in manchen Bildern sieht man auch eine Mauer und da ist so ein Kreuz drin und dann geht man da durch. Gott hat eine Wand in die Mauer des Todes geschlagen. Und deswegen gibt es ewiges Leben. Das ist unser Gott. Und das ist hoffnungsvoll. Das ist hoffnungsvoll. Für uns, die wir früher oder später alle sterben müssen, ist das eine Hoffnung. Für mich zumindest. Die wir den Tod ins Auge blicken, unserem Verfall. Und es ist auch Hoffnung für unsere Toten, die wir schon begraben haben oder noch begraben werden. Das ist die gute Nachricht der Hoffnung, die sich durch die ganze Bibel zieht und von der ganzen Kirche seit 2000 Jahren bekannt wird, in Glaubensbekenntnissen und auch im Osterlachen. Und wenn du sagst, das ist total faszinierend, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich bin auch gar nicht gekommen, weil ich Jesus suchen wollte. Ich wollte eigentlich nur in den Ostergottesdienst gehen und anschließend Kaffee trinken. Das ist ja auch in Ordnung. Das darfst du auch. Herzlich willkommen auch nächste Woche wieder. Aber wenn du merkst, da ist mehr, dann hast du die Möglichkeit, diesem Jesus heute nachzufolgen. Und ich fordere dich auf, das zu tun. Beschäftige dich mehr damit. Denk darüber nach, was da dran ist. Überlege, wo du die Antwort auf Tod und Leid suchst und ob Jesus nicht eine Antwort sein könnte. Wenn du sagst, das will ich oder ich will da mehr darüber erfahren, dann geh doch nach dem Gottesdienst auf die Leute zu, die im Gesprächsteam sind. Die warten hier vorne, die freuen sich, mit dir darüber zu reden. Ich bitte die Band schon mal nach vorne. Vielleicht sagst du aber auch heute Morgen, mir ist das einfach wichtig geworden, nochmal, dass ich die Auferstehung Hoffnung habe. Und du möchtest einen Akzent, auch ein Zeichen gegen den Tod setzen. Und deswegen kannst du eine Kerze anzünden. Das ist eine ganz einfache Symbolik. Aber hier vorne stehen lauter Kerzen. Du kannst hier nach vorne hinkommen und ein Licht gegen das Dunkel des Todes anzünden. Und vielleicht bleibst du dabei stehen und sprichst noch ein Gebet. Oder ihr kommt zu zweit oder zu dritt und steht noch zusammen hier und betet. Und das ist auch eine Möglichkeit. Oder einer aus deinem Umfeld ist verstorben. Jemand, den du gut kanntest. Und du sagst, ja, er wird auferstehen. Er hat an Jesus geglaubt. Da kannst du für diese Person eine Kerze anzünden. Diese ganze Ostergeschichte, die muss man in sein Herz rutschen lassen. Vielleicht gelingt einem das Weihnachten leichter, weil man da diese Geschichte schon viel öfters und deutlicher gehört hat. Aber die Ostergeschichte ist so eine ähnliche Geschichte. Gott kommt, es gibt Engel, es gibt einen ehrfurchtigen Gott, der sagt, fürchtet euch nicht. Unser Gott kann. Er kann Auferstehung. Er ist derjenige, der retten kann. He is mighty to save.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.